HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
In der vergangenen Woche hat der Verfassungsschutz bekannt gegeben, dass die Zahl der Salafisten in Deutschland erneut gestiegen ist. Die Szene der Salafisten, der in Deutschland 10.300 Menschen zugeordnet werden, sei die zurzeit dynamischste islamistische Bewegung. Besonders Jugendliche werden dort angesprochen. Sie strebt einen islamischen Gottesstaat an, in dem die Grundrechte keine Geltung mehr haben. Auch wenn nicht alle Salafisten offen zur Gewalt aufrufen, so zeigt sich doch, dass fast alle in Deutschland aufgedeckten terroristischen Netzwerke im salafistischen Milieu entstanden. Wie eine Radikalisierung Jugendlicher in diesem Milieu genau geschieht, hat der Sozialpsychologe Andreas Zick von der Universität Bielefeld erstmals minutiös anhand eines Internetchats einer entsprechenden salafistischen Jugendgruppe rekonstruieren können. Professor Andreas Zick ist Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Mit ihm sprachen für die Sendung Nachgefragt in HR2 Kultur Camino die Kirchenredakteure Lothar Bauerochse und Klaus Hofmeister.
Herr Professor Zick, die Inlandsgeheimdiensterkundungen seit 2011 haben ja begonnen, die Zahl der Salafisten in Deutschland mal abzuschätzen. Da kam man damals auf 3.800 Personen. Heute, 6 Jahre später, sind es fast dreimal so viele, über 10.000. Macht Ihnen diese Wachstumsdynamik persönlich Angst?
Naja, als Forscher stelle ich die Angst erstmal hinten an. Aber die Zahl ist ein Indikator für eine neue Bedrohung und für eine Entwicklung im Bereich des Islamismus, für eine Entwicklung, die auch uns auch etwas erzählt über unsere Gesellschaft. Es erzählt uns auch etwas über die Geschichte des Terrors. Das heißt, der Terror, der früher im Ausland war, ist heute mehr im Inland. Es erzählt uns auch die Geschichte, dass man mit Radikalisierung mehr Menschen heute abholen kann und sie binden kann in solche Milieus, sonst würden solche Szenen nicht wachsen. Und das stellt uns vor neue Herausforderungen und vor viele neue Fragen. Aber überrascht hat es mich ehrlich gesagt nicht besonders, weil wir ja schon früh diese Rekrutierung und Mobilisierung in den Online-Medien verfolgt haben.
Herr Zick, nicht jeder Salafist ist ein sozusagen extremistischer Gewalttäter. Aber muss man umgekehrt sagen, dass die Szene der Salafisten doch schon so das entscheidende Pflanzbeet ist für den Extremismus, auch für die Gewaltbereitschaft in Deutschland?
Sie machen eine wichtige Unterscheidung. Es gibt tatsächlich Salafismus in einer nicht ideologisch und gewaltorientierten Form. Das übersehen wir sehr. Das bringt auch manchmal die Schwierigkeit, dass sogenannte gemäßigte Salafisten, die jetzt das nur religiös verfolgen, also einen religiösen Fundamentalismus verfolgen, dann selbst radikalisiert werden können, weil sie sehen, dass sie immer wieder als gewaltorientiert wahrgenommen werden. Aber der fundamentalistische Salafismus hat eine Verlockung. Und diese Verlockung beginnt mit Unterstützungsnetzwerken. Wir haben ja die Lease-Kampagne hinter uns gehabt. Die hat ja jeder mitbekommen, weil in den meisten Städten standen eben diese salafistischen Gruppen und haben den Koran umsonst verteilt. Und es hat schon eine Zeit gebraucht, bis das, was in der Forschung gesehen wurde, dass das ein erstes Netzwerk für Rekrutierung ist, ernst genommen wurde. Wir haben dann gesehen, also Figuren wie Pierre Vogel, der massiv Schulungsvideos, propagandistische Videos eingestellt hat, die viel konsumiert wurden. Wir sehen in der Forschung, das sind alles Versatzstücke, die mobilisierend sind, die der Rekrutierung dienen, die führen nicht direkt in den Terror. Vogel hat jetzt selbst ja eine Fatwa und der sogenannte IS distanziert sich von ihm. Aber die Radikalisierung beginnt sehr früh. Die Verlockungen, die damit ins Leben gerufen werden, die sprechen junge Menschen an. Wir müssen ja auch mit einem neuen Phänomen uns konfrontiert sehen, dass es immer jünger wird. Immer stärker können salafistische Milieus junge Menschen ansprechen. Und wir haben ein Phänomen, immer mehr Kinder werden in gewaltorientierten sogenannten neosalafistischen Gruppen geboren. Das heißt, wir haben eine Tradierung und das erklärt auch, warum die Netzwerke größer werden.
Also diese Wachstumsdynamik kommt nicht aus heiterem Himmel. Im Gegenteil, sie ist vorbereitet. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es da ein professionelles Vorgehen gibt auf Seiten der Salafisten.
Sehr deutlich. Wir müssen ja sehen, schon vor einigen Jahren mit dem Aufkommen des IS, auf den sich der gewaltorientierte Islamismus ja bezieht, auf das, was in dem Kalifat passiert, mit dem Aufkommen der Idee, eines Kalifates hat das Zulauf genommen, dass wir schon damals gesehen haben, da sind ganze Rekrutierungs- und Mobilisierungsorganisationen im Internet. Wir hatten noch vor 5 Jahren 4 Unternehmen, die in Syrien Propaganda betrieben haben in Deutschland, um hier Kämpfer zu rekrutieren. Das Internet ist durchorganisiert. Wir haben ein Netzwerk, man kann sich das zwiebelförmig vorstellen. In der Mitte haben wir vielleicht kleine terroristische Szenen. Wir sehen dann in Deutschland bekannt die Sauerlandgruppe. Die ist eingebettet in ein Netzwerk, in ein größeres Netzwerk. Dieses Netzwerk ist wieder eingebettet in ein Online-Netzwerk und so weiter. Und das ist mittlerweile sehr gut organisiert. Es reagiert auch mittlerweile sehr gut und sehr mobil auf Strafverfolgung. Das heißt, wir sehen jetzt zum Beispiel gerade im Moment, wir haben früher relativ einfach solche Gruppen identifizieren können in den sozialen Netzwerken, bei YouTube, auf Facebook und so weiter. Und nachdem da die Strafverfolgung zugenommen hat, wandern die Gruppen jetzt in andere Netzwerke, nutzen andere Medien. Da sehen wir, wir haben mittlerweile eine Radikalisierungsindustrie. Das ist sehr gut durchorganisiert und da machen auch einige viel Gewinne mit. Also der sogenannte IS ist nicht nur eine Terrorgruppe, sondern man lebt vom Menschenhandel, vom Drogenhandel, vom Waffenhandel. Und das hat sich organisiert, wie wir das ähnlich ja in anderen kriminellen Bereichen auch sehen.
Herr Zick, Sie haben die Radikalisierung im Internet angesprochen. Wir können und wollen mal genauer auf ein Beispiel gucken. Sie haben ja kürzlich eine Studie vorgestellt, die Sie zusammen mit Islamwissenschaftlern von der Uni in Osnabrück unternommen haben. Und da haben Sie das vollständige Chatprotokoll einer WhatsApp-Gruppe untersucht. In dieser Gruppe, eben in den sozialen Medien im Internet, haben sich junge Islamisten gefunden und ausgetauscht und einen Anschlag geplant. Und Sie haben eben dieses Protokoll ausgewertet und haben beobachtet, wie Sie selber schreiben, eine systematische Radikalisierung. Wie funktioniert diese Radikalisierung?
Das funktioniert relativ banal. Es wird eine WhatsApp-Gruppe gegründet von 3 jungen Männern. Es waren am Anfang 12 männliche Jugendliche, die dann dazugekommen sind. Und diese WhatsApp-Gruppe wurde gegründet ganz klar mit der Ansage, wir unterstützen mit dieser Gruppe Terror des IS, wir unterstützen den IS und diese Gruppe ist gegründet worden mit dem Ziel, etwas zu tun. Die wussten am Anfang noch nicht was, aber man gründet eine WhatsApp-Gruppe, man gibt sich selber einen Namen, einen islamistischen Namen, sagt, man ist ein Unterstützungsnetzwerk für den IS und dann passiert Folgendes, dann treten junge Männer ein und dann wird Unterschiedliches verhandelt. Was wir dann sehen konnten ist, man verhandelt dort natürlich, wie man den IS unterstützen kann. Da werden aber Alltagsprobleme in diesem Chatprotokoll verhandelt. Da treten dann am Anfang 12 männliche Jugendliche vor allen Dingen, also es ist ein männliches Netzwerk, die sind im Alter von 16 bis 20 Jahren, die treten bei. Dann wird diskutiert, wie steht es um eure religiöse Orientierung, was können wir denn tun? Und dann wird am Rande aber auch verhandelt, eine der Personen sucht einfach eine Freundin, sagt, also ich mache da mit, gibt es da auch Frauen? Und komme ich dann da an eine Freundin dran? Ein anderer stellt religiöse Fragen. Wiederum eine andere Person stellt Jugendfragen. Was kann man eigentlich jetzt für Filme gucken und so weiter? Die ist sehr jugendnah, also beschäftigt sich mit den Fragen, die junge Menschen haben in WhatsApp-Gruppen. Aber in der Führung, die es da deutlich gibt, wird diese Phänomene immer wieder ideologisiert. Das heißt, die werden islamisiert. Das heißt, die radikalen Jugendlichen werden dann durch eine Propaganda innerhalb des WhatsApp-Netzwerkes unter Druck gesetzt, äußert euch nicht, gebt euch nicht zu erkennen, sogar die Kleidung wird verhandelt und dann werden die Alltagsprobleme radikalisiert.
Das heißt, da gibt es jemanden, der ein ganz klares Interesse hat und der diese Gruppe im Grunde auf Linie bringt?
Ja, und diese eine Person, der sich selbst auch Sprecher nennt, hat dann 2, 3, die immer für ihn arbeiten. Diese Person greift dann ins Protokoll ständig regulierend ein. Das ist eine ganz straffe Führung. Der sagt, das wird jetzt hier nicht weiter verhandelt. Der sagt, bitte macht dieses oder jenes nicht. Redet zu Hause nicht. Haltet euch an die Regeln. Und der gebiert sich so als Prediger, ohne dass er tatsächlich theologisch irgendeine Ausbildung hat. Da werden Versatzstücke dann mit Copy und Paste in das Protokoll reingebracht aus dem Koran oder auch viel Propaganda aus dem IS. Also er ist immer irgendwie der Gelehrte. Und das ist alles sehr selbstgebastelt. Das ist ein sehr neues Phänomen. Wir haben ja auch viele andere radikale Jugendgruppen. Nur jetzt ist es eben halt so, dass wir diese kleineren, zellenförmigen Jugendgruppen haben, die sich dann über solche WhatsApp-Gruppen auch radikalisieren.
Sie haben gesagt, das Interesse dieser Gruppe war sozusagen Unterstützung für den IS zu organisieren. Ist denn diese Führungsfigur irgendwie von außen geschult oder gesteuert? Kann man das erkennen?
Nein, überhaupt nicht. Aber die Person konsumiert. Wir haben zigtausend, zighunderte von terroristischen Videos, dschihadistischen Videos. Wir haben Schulungsvideos. Das Angebot online, das kann man selbst probieren, da mal einfach nachzuforschen, ist relativ leicht zugänglich. Das ganze Propagandamaterial ist da. Und vor allen Dingen für die jungen Menschen gibt es zwei Dinge, die eine große Rolle spielen. Das erste ist, die sind im Alter von 16 bis 20, die wollen ganz schnell erwachsen werden. Und diese Idee, schnell so erwachsen zu werden, eine Beziehung zu haben, einen Status zu haben, auch eine bestimmte Bedeutung zu haben, das verbinden sie zweitens mit so einem Rollenbild in dem WhatsApp-Protokoll. Wir werden Mujahideen und wir reisen aus und wir unterstützen und wir bekommen, und jetzt der dritte Punkt, der da eine große Rolle spielt, man bekommt wahnsinnig schnell so eine Heilsbotschaft mit, so eine Idee. In dem Kalifat, in das man dann eintritt, ist alles gut. Diese Heilsbotschaft ist eben überbordend, bedeutet aber, dass ich mich dann dem Druck auch unterwerfe und mich auch dann sehr schnell radikalisiere. Das ist der Preis.
Was Sie beobachten konnten, Herr Professor Zick, die Jugendlichen haben wenig Ahnung vom Islam zunächst mal. Sie basteln sich ihre Religion selbst zusammen. Sie haben das eben auch schon angedeutet. Sie sprechen von einem Lego-Islam. Was meinen Sie damit genauer? Das heißt, die bringen gar nicht viel mit in Sachen Religion erstmal.
Eine Person, die sich sehr stark radikalisiert, outet sich dann mitten im Protokoll. Also diese ganze Radikalisierung verläuft innerhalb von 4 Monaten. Aber eine Person outet sich als relativ spät und sagt dann, ich habe gar keinen Koran. Wie komme ich denn an einen dran? Und dann merkt man, irgendwie will er da kein Geld für ausgeben. Und dann kommt man auf die geniale Idee, einfach zur Lease-Kampagne zu gehen. Aber in dieser Gruppe, und das ist auch neu, distanziert man sich. Man sagt, nein, die sind unrein. Also dieses Reinheit, Unreinheit ist ein ganz zentrales Thema. Und dann sagt man, ja gut, aber da kannst du dir den holen. Aber sei sicher, das ist eigentlich nicht der richtige Koran. Der Sprecher, der Prediger, der hat in seiner Gruppe ein hohes Ansehen und im Grunde genommen folgen ihm alle wie Fans. Er hat keine Ahnung, aber wir wissen das früher aus der Sektenforschung. Also gerade Prediger, die überhaupt gar keine Ahnung haben, müssen von der Gruppe umso mehr verherrlicht werden. Und man schottet sich dann auch ab gegen alle anderen Überzeugungen. Das nennen wir in der Forschung Groupthink. In der Gruppe werden Abweichler ausgegrenzt. Es gehen auch Leute raus, weil sie sagen, vielleicht werde ich entdeckt. Man diskutiert auch zum Beispiel, sollten wir eine eigene Moschee nicht haben? Also alle Moscheen, die hier in diesem unreinen Deutschland, was Unterstützer von Terrorismus ist, weil man eben den IS bekämpft, ist alles irgendwie unrein. Deswegen kommen wir auf die Idee, was ist denn mit unseren Moscheen? Wo können wir denn hingehen? Und dann fangen die an zu diskutieren, ja, vielleicht können wir unsere eigene Moschee in der Garage bauen. Das heißt, man nimmt sich Versatzstücke aus der Religion, die man benötigt, um eine Radikalisierung hin zu einer Tat voranzutreiben. Und die Idee ist, dass man mit dieser Tat dann ein Mujahidin wird. Ein Kämpfer, ein Mann, der alles das bekommt, was junge Menschen sich so wünschen. Anerkennung, Status, Macht, Einfluss und so weiter.
Das heißt, es bleibt auch bei diesen Kommunikationen nicht nur im virtuellen Raum dieser Chatgruppe, also im Internet, in den sozialen Medien, sondern die treffen sich dann auch mal real.
Die treffen sich real und das kann man nachvollziehen und dann wird diskutiert, wo treffen wir uns denn? Also was ist denn so ein reiner Ort, ein unreiner Ort? Dadurch, dass sich eine Gruppe radikalisiert, bedeutet das immer, dass alles nun immer geheimer wird. Das heißt, es wird hin und her verhandelt, wo man sich trifft. Das sind alles jugendkulturelle Orte. Das trifft man sich bei McDonald's oder geht man nach Starbucks und ist da sicher und ist da nicht sicher und wer ist da? Und dann kommt wieder einer vom Rande rein und sagt, ja, gibt es da denn auch Frauen?
Klingt auch so ein bisschen wie ein Geländespiel, so ein pubertäres.
Genau. Und natürlich, das hat Gangstrukturen, jugendkulturelle Phänomene und so weiter. Nur eben, es ist hochradikal und die sind ganz geschickt darin, die Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder so zu befriedigen, dass man am Ende auch tatsächlich einen Anschlag verübt.
So ein bisschen Jugendbande, pubertäres Gehabe, Jugendkultur, sagen Sie, Herr Zick. Aber eben auch von Anfang an im Grunde ja diese Bereitschaft zur Gewalt, etwas zu tun für den IS. Da heißt ja die Frage, wo kommt dann bei diesen Jugendlichen dieser Hass, diese Wut her?
Hass und Wut wird erzeugt. Wir müssen immer sehen, Hass und Wut sind vielleicht gar nicht die Ursache der Radikalisierung, sondern sind notwendig, um zu radikalisieren. Das sind die Beschleunigungsfaktoren. Erstmal am Anfang steht so ein Gefühl der Ohnmacht. Das heißt, es wird direkt den Jugendlichen, die beitreten, gesagt, wir sind ohnmächtig, wir werden verfolgt, wir leben in einem unreinen Gebiet, den Eltern können wir nicht vertrauen, den Moscheegemeinden können wir nicht vertrauen. Das heißt,
also man redet ihnen auch so eine Opferrolle.
Genau. Und die Person, die letztendlich anführt, hat ja die Tat im Auge. Das heißt, diese Person will jetzt, dass sich die anderen mit ihr radikalisieren. Die braucht die Anhänger. Diese Person braucht massives Vertrauen und lebt ständig von den Verehrungen. Aber die anderen, erstmal werden sie in einen Zustand der Ahnungslosigkeit versetzt. Das heißt, Radikalisierung beginnt damit, dass man Gerechtigkeitsfragen stellt. Die Jugendlichen diskutieren das. Warum werden die Muslime verfolgt? Warum wird der IS verfolgt? Wir kriegen nicht genügend Anerkennung, all das. Dann stellt man aber Gerechtigkeitsprinzipien in Frage. Das heißt, das, was wir in der Schule lernen, Fairness, Gerechtigkeit, das wird alles in Frage gestellt. Und dann ist Radikalisierung ein zunehmender Druck. Distanziert euch von eurer Lebenswelt. Das heißt, die Gruppe schließt sich immer mehr ab.
Und diese Distanzierung betrifft eben auch Elternhäuser, andere Muslime, mit denen man zu
tun hat. Naja, sehr deutlich. Wir haben ja eine ganze Reihe von anderen Einzelfallanalysen durchgeführt. Was uns auffällt, ist, in der Umwelt wird man immer sprechunfähiger. Das heißt, die Eltern kommunizieren nicht. Die Eltern diskutieren nicht, die Eltern strafen. Die Schulen diskutieren das Phänomen nicht. Das ist ja auch ein wichtiger Indikator für Prävention und Intervention. Das heißt, man kommuniziert nicht, dass sich dort etwas radikalisiert, sondern man duckt sich eher weg, wenn man das merkt. Und dadurch kann es sich dann auch radikalisieren.
4 Monate, haben Sie gesagt, tauscht sich diese Gruppe in diesem Chat aus, um etwas zu tun. Welche Tat steht denn am Ende?
Also wir haben das vollständig anonymisiert, aber es steht ein schwerer Anschlag mit Verletzten am Ende. Ein Anschlag mit einer Bombe.
HR2 Kultur nachgefragt. Zu Gast ist heute der Sozialpsychologe Professor Andreas Zick, der Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Herr Professor Zick, es gibt ja Radikalisierung und Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im islamistischen Milieu. Darüber haben wir gesprochen. Aber wir erleben auch Ausbrüche linker Gewalt beim G20-Gipfel in Hamburg und wir erleben sie bei Fußball-Hooligans. Gibt es Ihrer Beobachtung nach allgemein eine wachsende Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft?
Naja, da müssen Sie eins hinzuzählen. Wir finden Radikalisierung in der Mitte der Gesellschaft. Wir haben Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte von Bürgern, Bürgerinnen, die vorher nie aufgefallen war, in einem solch hohen Ausmaß. Wir haben etwa im Jahr 2015 ungefähr 20.000 sogenannte Hate Crimes. Das heißt, es sind Straftaten, die passieren, weil eine andere Person als fremd wahrgenommen wird oder etikettiert wird. Das heißt, wir haben insgesamt in der Gesellschaft tatsächlich eine Radikalisierung. Wir haben das in den sozialen Netzwerken, da wissen wir noch gar nicht, wie die Bremsen sind. Also wir haben insgesamt da ein höheres Ausmaß an Gewalt. Das steht auch alles im Verfassungsschutzbericht, wobei da nur die Hellziffer steht. Wir haben Gewalt gegen öffentliche Ordnung, Bahnpersonal, das diskutieren wir ja alles. Wir dürfen die Phänomene nicht miteinander vermischen. Also die linke Gewalt hat immer andere Ziele als die dschihadistische Gewalt. Also die linke Gewalt ist in der Gesellschaft. Der Dschihadismus bezieht sich jetzt auf dieses überbordene Heilsversprechen mit einem Kalifat, Macht auszuüben im Bereich Rechtsextremismus. Der hat sich enorm erholt, trotz NSU. Auch da gibt es Radikalisierung. Ist wiederum eine andere Form von Gewalt. Psychologisch sind diese Radikalisierungsphänomene, stecken sich gegenseitig an. Es gab auch mal so Situationen, da haben Rechtsextreme und Salafisten den öffentlichen Konflikt im Raum noch aktiv gesucht. Da hat man gesehen, aus dieser Konfliktkonstellation, wir gegen die Rechten gegen die Salafisten, versucht man eben einen Gewinn zu ziehen für die eigenen Gruppen. Da waren dann die Opfer, die Polizisten. Auch das hatten wir alles gesehen. Das läuft jetzt mittlerweile verdeckt. Aber wir haben schon tatsächlich Phänomene, dass Gesellschaft sich immer weiter differenziert, dass wir auch in der Gesellschaft lauter kleine Parallelgesellschaften haben, wo es dann leichter ist, dass sich etwas radikalisiert, weil uns die großen verbindenden Normen, die Idee von einem gesellschaftlichen Zusammenhalt unter bestimmten Normen und Wertvorstellungen, das funktioniert heute nicht mehr so leicht, weil sich auch Grenzen öffnen, Gesellschaften öffnen.
Deradikalisierung ist ja ein großes Stichwort, Herr Zick. Sie haben berichtet, sozusagen, wie diese Prozesse ablaufen. Sie haben gesagt, es sind immer mehr auch junge Menschen, die radikalisiert werden oder ganz junge Menschen, die eben schon in so radikale Kontexte hineingeboren werden. Sie haben eben auch beschrieben, dass diese Gruppe ganz bewusst sich distanziert. Die Frage ist ja, wo kann man dann ansetzen mit dem Stichwort Deradikalisierung? Wen kann man überhaupt noch erreichen in so einer Gruppe zum Beispiel?
Also wir können relativ viele erreichen. Wir kennen die Geschichten von Terror, wir kennen die Geschichten solcher radikalen Gruppen, wir kennen wenig die Geschichten gelungener Prävention und Intervention. Das kommt ja selten vor, dass wir mal erfahren, da hat sich jemand deradikalisiert, distanziert, die verschwinden dann irgendwie. Wir haben ungefähr 1000 Deradikalisierungs- und Distanzierungsprojekte, die auch immer stärker gefördert werden. Das ist auch gut so. Was wir sehen ist, wenn man nur die WhatsApp-Gruppe nimmt, eine Person, die in einer radikalen Gruppe eine Beziehung sucht, die sucht nicht nur in der WhatsApp-Gruppe, die sucht auch außerhalb, auf dem Schulhof, in den Schulklassen, und da kann man sie bekommen. Die Schule kann nicht alles leisten, aber sie kann in diesem Kontext mehr leisten. Wir wissen, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, vor allen Dingen die Mitschüler, haben einen sehr guten Radar dafür, wann sich jemand radikalisiert. Und was wir erreichen müssen ist, bevor sich das ideologisch weiter aufbläst, Schülerinnen und Schüler dann wieder in Deradikalisierungsprozesse hineinzubekommen.
Vielleicht können wir dem nochmal nachgehen. Was heißt, die suchen Beziehungen? Die suchen ja jetzt nicht nur eine Freundin, meine ich da.
Nein, es sind im Grunde genommen, ich mach's mal einfach, haben die Jugendlichen 5 soziale Motive, die wir alle haben. Erstens, sie wollen Zugehörigkeit. Und dann sieht man Gruppenbildung. Die kann man gut verfolgen. Wenn salafistisch gewaltorientierte Gruppen Zugehörigkeit bieten, wir haben das jetzt im Zuge der Fluchtzuwanderung gesehen, da sind Salafisten gewaltbereite auf die Geflüchteten zugegangen, wo andere nicht auf sie zugegangen sind, da stellen sie Zugehörigkeit her. Dann zweitens Einfluss, das ist das, was passiert mit den Bildern IS-Kalifat, bekomme ich ein überbordendes Machtgefühl. Das dritte ist, man will dann auch die Welt verstehen. Die Jugendlichen haben Fragen. Wenn ein Anschlag in Paris im November 2015 passiert und ich in den gesellschaftlichen Institutionen keine Antworten auf meine Frage bekomme, sondern das läuft alles so ungebremst weiter. Und ich sehe, da sind viele tote Menschen und der Terror ist in der Welt. Und Jugendliche kriegen keine Antwort, dann kriegen sie die von den Radikalen. Und dann gibt es Selbstwert. Junge Menschen wollen Selbstwert haben. Da muss man sensibel mit umgehen. Das geht nicht nur über gute Noten, sondern auch durch Zuwendung. Und dann fünftens Vertrauen. Und wir sehen, dass klassische Institutionen wie Familien, wie Jugendvereine und Verbände und so weiter keine Angebote mehr machen. Hier ist eine vertrauensvolle Umgebung, hier kannst du dich hinwenden und auch über deine Probleme reden. Und also an der Radikalität sehen wir das Versagen von anderen herkömmlichen Strukturen.
Aber was heißt das jetzt konkret für die Frage, wie kann man das verhindern, dass junge Menschen mit diesen ganz menschlichen Bedürfnissen in radikalisierende Gruppen geraten? Im Grunde sagen Sie ja, es sind elementare Bedürfnisse, die jeder Mensch hat und die werden anderswo nicht befriedigt. Ja, aber was ist der nächste Schritt?
Ja, der nächste Schritt wäre ganz relativ einfach. Erstens muss tatsächlich dieses Thema Radikalisierung und Radikalität in Schule eingebunden werden. Man muss das ernst nehmen. Beim Thema Amok hat man das furchtbar ernst genommen und hat viel getan, dass wir heute eine sehr gute Prävention haben bei Schulamok. Zweitens, es müssen andere Programme her. Wir beobachten zusammen mit zum Beispiel Wegweise, das ist ein Verein in NRW, der jetzt auf viele Städten ausgeweitet wird. Die entwickeln ein neues Programm, wie man radikalisierte Jugendliche in der Schule nicht in die üblichen Wege einer Schulkonferenz direkt hineinbringt und dann Strafe folgen lässt, sondern man entwickelt einen mehrstufigen Clearing-Prozess, wo wir Rechercheteams aus Eltern, aus Lehrerinnen, Lehrern, aus Schülern zusammenstellen, um zu verstehen, was steckt dahinter. Dann brauchen wir andere soziale Netzwerke. Wenn die radikalisierten Jugendlichen, wenn wir die rausholen, und das machen viele Projekte, die gehen hinein, dann müssen sie wissen, wo gehen die Jugendlichen dann hin. Das heißt, man muss zum Beispiel die Familien enorm stärken, die radikalisierte Kinder haben. Diese Familien müssen sprechfähig sein. Man muss die Familien verstärken. Und dann brauchen wir auch Beratungsstellen. Wir sehen zum Beispiel im ländlichen Raum, da gibt es Blindstellen. Da beobachten Lehrerinnen und Lehrer, da entwickelt sich jemand, preist den IS, wird radikaler und lässt das auch durchsickern. Aber man hat überhaupt gar kein Angebot der Beratung. Man weiß überhaupt nicht, wo wende ich mich denn überhaupt hin. Das ist dann Information.
Sehen Sie die Moscheen, die Moscheevereine, die muslimischen Organisationen da in der Pflicht und sind die in der Lage, das zu tun?
Nein, also das hat überhaupt nicht funktioniert, weil gerade, und das ist, glaube ich, so ein Befund, mit dem man sich jetzt mal auseinandersetzen muss, in der WhatsApp-Gruppe hält man sich von den Moscheen fern. Neosalafistische Gruppen, die gewaltbereit sind, halten sich da weit fern. In den Moscheen findet teilweise die Radikalisierung statt, die hat man aber relativ schnell auf dem Schirm. Also die Geheimdienste, Verfassungsschutz hat die relativ schnell auf dem Schirm. Da kann man schnell reingehen. Aber jetzt die Moscheen fit zu machen für Deradikalisierung ist auch ein bisschen so verschleudern von Geld, wenn die Radikalisierung da nicht stattfindet. Nein, es sind andere Nischen in der Gesellschaft, wo die Radikalisierung stattfindet. Das zeichnet sich sehr deutlich ab. Das heißt nicht, dass Moscheen nicht fit gemacht werden können für die Diskussion von solchen Fragen. Dass wir alle, genauso wie Schulen, darüber diskutieren, was macht diese Faszination religiöser Heilsbotschaften aus? Das kann man ja da diskutieren. Aber darauf zu bauen, dass sie jetzt deradikalisieren in den Moscheevereinen, das hat leider ein bisschen in die Irre geführt, weil darauf reagieren dschihadistische Gruppen sehr deutlich, indem sie sich auch deutlich distanzieren.
Sie haben eben gesagt, was Jugendliche eigentlich suchen in solchen Gruppen. Sie möchten das Gefühl der Zugehörigkeit haben, sie möchten Selbstwert erfahren, sie möchten Vertrauen finden. Also alles das, was man im Grunde findet, wenn man richtig integriert ist. Das heißt, diese Jugendlichen sind auch ein Beispiel für das Versagen von Integration.
Ja, ich glaube, dass diese Jugendlichen ja in dieser Gesellschaft produziert werden, unter der Maßgabe, dass sie von außen manipuliert sind. Aber es sagt natürlich auch viel aus über die Gesellschaft, wenn man von außen Menschen so manipulieren kann. Nein, es sagt schon etwas aus über den Zustand unserer Gesellschaft. Und das bedeutet, wir müssen dieses Thema Integration ernster nehmen, als wir das vielleicht derzeit tun, weil wir reden sehr oberflächlich darüber.
Herr Professor Zick, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Nachgefragt. Lothar Bauer-Ochse und Klaus Hofmeister im Gespräch mit Professor Andreas Zick, dem Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld.